Aber es ist einfach interessant, dass auch das immer wieder ein aktuelles Thema ist, Korruption, dass man versucht, Leute zu bestechen, um Eigeninteressen durchzubekommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Ich habe heute Besuch bei mir zu Hause und zwar von einem Autor, Stefan Cornelissen. Der kommt aus Dortmund und hat gerade seinen ersten eigenen Thriller im Eigenverlag verlegt. Der heißt Die Volontärin. Das hat mich natürlich sofort angesprochen, weil Volontärin hat in dem Fall was mit Radio zu tun. Und du hast auch tatsächlich übers Radio geschrieben, weil du dich damit ganz gut auskennst, ne?
Ja, ganz genau. Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich habe auch selbst beim Radio volontiert. Ich komme aus dem Hörfunk auch, habe lange im Hörfunk gearbeitet und da spukte es schon ganz lange in meinem Kopf herum, ob man das nicht so als Basis einer Geschichte nehmen möchte. Ja, und eine Volontärin ist ja eine, ja, ob jetzt ein männlicher Volontär oder eine Volontärin ist ja jemand, der eine Ausbildung zu einem Redakteur, zu einem Hörfunkredakteur macht. Ja, und das habe ich als Basis der Geschichte genommen, ganz genau.
So ein bisschen hast du ja auch in die Zukunft geschaut, denn es geht bei dir um Streaming Radio NRW. Ein ganz neuer Sender, der halt nicht irgendwie UKW-mäßig sendet, sondern im Stream. Und tatsächlich hat in Nordrhein-Westfalen gerade vor 3 Wochen ein neuer Streaming-Radiosender aufgemacht. Ne? Also da hast du quasi eine Vision gehabt.
Ja, so kann es gehen. Ne? Also es ist natürlich so, UKW ist der Klassiker, es geht ganz viel über Stream, natürlich ist da, sag ich mal, die Reichweite noch nicht so groß. Aber was ich schon gemacht habe, ist, unser, ich sag mal, Rundfunkkonzept in NRW ist ja ganz besonders. Wir haben ja ganz viele Lokalradios und ich habe, als ich die Idee hatte, so ein Streamradio aufzumachen, auch mit den Rahmenbedingungen, die ich überlegt habe, da habe ich selbst bei der Landesanstalt für Medien in NRW, die sitzen ja in Düsseldorf, angerufen und habe gefragt, sag mal, hättet ihr das überhaupt freigegeben? Hättet ihr das überhaupt genehmigt? Ja, nicht, dass ich hier so ein Hirngespinst habe, wo hinterher jemand sagt, ah, das wäre ja völlig unrealistisch. Das ist nicht so. Ich habe mich dann da noch zurückversichert. Also alles gut. Aber das ist natürlich ein Weg, der auch die Zukunft ein bisschen ist, natürlich.
Und das ist ja auch so ein bisschen die Rahmenhandlung, ne? Also es geht ja viel um die Zukunft bei dir, um fliegende Taxis. Gibt es, ist das Genre Wirtschaftskrimi oder Wirtschaftsthriller?
Ja, ich glaube schon. Also es geht um ein paar Sachen, die, du hast gerade schon gesagt, es geht um ein Unternehmen, Volovex, die heißt das. Das ist so ein erfundenes Unternehmen, aber es geht schon um Flugtaxen, ja. Und da am Anfang, als ich mich auch mal ganz am Anfang der Geschichte, wo ich die ausgearbeitet habe, mich so mit Bekannten darüber unterhalten habe, die haben gesagt, ja, das ist doch total das Hirngespinst, das gibt's doch überhaupt nicht. Ist es nicht, ja. Man muss jetzt schon sagen, also in den nächsten Jahren wird das wirklich kommerziell. Also es gibt jetzt schon Flugtaxenproben in Südostasien, es gibt in Phoenix, Arizona, gibt es schon Unternehmen, die das wirklich testen, also entweder per Drohne oder auch mit einem Pilot. Also da ist man schon ganz weit. Natürlich, dass man das jetzt vergleichen kann mit Taxipreisen, sage ich ganz einfach mal so, dass man fliegt. Aber das ist schon so. Es ist schon ein Zukunftsthema, was ich damit besetzen wollte.
Also ich habe es ja schon gesagt, du hast mich direkt damit gepackt, weil mit Radio kenne ich mich aus, lese ich auch gerne was drüber. Vielleicht kannst du für alle, die die Geschichte noch nicht gelesen haben, mal kurz so die Rahmenstory erzählen.
Ja, wir haben ja schon gesagt, das ist die Volontärin, Emma Erdmann heißt die, das ist eine junge Volontärin, du kennst das ja auch vom Radio, die hat die große Chance bekommen, morgens zu moderieren, das ist als Volontärin schon mal sehr ungewöhnlich, dass man eine Frühsendung moderiert und man arbeitet ja morgens in einem Team zusammen und das ist schon, sag ich mal, ein wenig blöd, wenn dann der Kollege, mit dem man morgens zusammenarbeiten möchte, nicht kommt. Da ist man verärgert, weil man hat auch die Routinen noch nicht. Und sie stellt dann fest, dass der ihr eine ganz kryptische Handynachricht geschrieben hat und hat versucht, den anzurufen und stellt einfach fest, ja, der geht nicht ans Handy, den erreicht sie nicht und sie ist verärgert. Am Ende des Tages versucht sie aber rauszufinden, wo er zuletzt dran gearbeitet hat, an welcher Geschichte er zusammengearbeitet hat und versucht einfach den Weg nachzugehen, womit er sich beschäftigt hat und muss feststellen, er hat über dieses Flugtaxi-Unternehmen recherchiert und musste feststellen, da stimmt irgendetwas nicht, dass der Dinge herausgefunden hat, das geht in die Richtung Korruption, das geht um Bestechung und wie auch immer. Und es kommt immer mehr ans Licht, dass sie feststellt, der ist einfach nicht zur Sendung entschieden, sondern der ist irgendwie aus dem Weg geschafft worden oder irgendetwas ist mit dem passiert und versucht das immer weiter aufzuarbeiten, wo es natürlich dann hinterher auch ein bisschen zur Sache geht, dass sich genau das bestätigt, dass es hinterher um Korruption geht, um Bestechung geht, dass natürlich man versucht, irgendwelche Dinge durchzusetzen in der Wirtschaft, weil man seine eigenen Interessen durchsetzen möchte. Und auch das ist ein sehr aktuelles Thema. Denken wir an Maskenaffäre in der CDU oder denken wir jetzt an den ehemaligen Bundeskanzler in Österreich, den Herrn Kurz und so weiter.
Das heißt, es ist auch schön, es ist immer die CDU. Ne? Bei dir im Buch ist es auch einer von der CDU, der so richtig viel Dreck am Stecken hat. Ne?
Ja, okay, das sagen wir mal so. Es hätte auch jemand anderes sein können. Das ist jetzt nichts Parteipolitisches. Aber es ist einfach interessant, dass auch das immer wieder ein aktuelles Thema ist, Korruption, dass man versucht, Leute zu bestechen, um Eigeninteressen durchzubekommen. Und darum geht es auch im Buch. Da gibt es eine besondere Liste, die nennt sich 39a. Das heißt, dass man festgestellt hat, genau diese 39 Leute braucht man, die man schmieren muss, um Volovex die groß zu machen. Also im Prinzip geht es darum. Und auch das Thema Bestechung ist, ich glaube, aktuell und es wird auch immer, und Korruption, es wird immer aktuell bleiben.
Du hast das Buch Thriller genannt, da gehen wir gleich noch drauf ein, weil du hast das Buch nicht im Verlag rausgebracht, sondern hast es selbst rausgebracht, im Eigenverlag sozusagen. Und du durftest dann auch den Titel aussuchen und da steht, es ist ein Thriller. Was ich allerdings wohltuend an dem Buch fand, und das muss ich wirklich betonen, ich stehe echt nicht auf ausgestochene Augen und rausgerissene Fingernägel. Die gibt's bei dir auch gar nicht. Warum ist es trotzdem ein Thriller?
Naja, wie das Wort Thriller, es kommt ja aus dem Englischen, heißt Thrill, es heißt Spannung. Ja? Und der Unterschied zu einem Genre wie zum Beispiel einem Krimi ist, dass es ja ein Mord gegeben hat und es ist abgeschlossen und das arbeitet man auf, wer dann der Mörder ist. Und das ist hier nicht so. Das heißt, da steht die Spannung im Vordergrund. Und worum geht's hier? Es geht natürlich darum, dass auch die Hauptdarstellerin, dann die Volontärin, unter Druck gesetzt wird, dass die an die Geschichte arbeitet, dass man versucht, sie irgendwie zu besänftigen, dass sie nicht weiter bohrt. Und das erzeugt natürlich gewisse Spannungsbögen, auch mit Hinweisen und Katalysatoren in dem Buch, wo es dann hinterher darum geht, soll sie weitermachen, soll sie nicht weiter recherchieren? Weil am Ende des Tages wird sie so stark unter Druck gesetzt, dass es nicht nur um ihr eigenes Leben geht, sondern es geht auch um ihre Familie, die unter Druck gesetzt wird. Also diese Spannung hat schon was mit dem Genre Thriller zu tun. Und da braucht man keine Messer, wo ein Herz ausgestochen wird oder Augen irgendwie oder einem Kopf umgedreht wird. Ich glaube, Spannung kann man sehr, sehr gut erzeugen, dass man Leser begeistert, weiterzulesen, weil man wissen möchte, wie geht's denn jetzt weiter? Also den Spannungsbogen einfach hochhalten.
Das war bei mir auch so. Aber ich fand es sehr wohltuend, dass ich trotzdem danach noch schlafen konnte und wusste, dass ich da nicht von üblen Träumen geplagt bin. Ja, ich habe das gerade schon angedeutet. Du hast das Buch selbst rausgebracht und bist da trotzdem, hast du mir verraten, ja fast schon echt akademisch drangegangen. Ne? Du hast ganz genau geguckt, wo soll das spielen? Was kann ich mit dem Buch machen, damit das am besten sich auch verkauft am Ende, oder?
Ja, es ist so, ich komme aus Dortmund und der Thriller spielt in Dortmund, auch mit ganz vielen Orten in Dortmund. Er hat auch andere Orte wie Sylt oder da kommt es auch drin vor. Aber es gibt das Kreuzviertel, der Phoenixsee in Dortmund. Es gibt viele Orte, wo das dann spielt. Aber ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, weil es gibt in Dortmund keinen herausragenden Thriller. Also ich habe das schon versucht zu regionalisieren, zu lokalisieren, um da auch wirklich so was Besonderes zu setzen. Und du hast gerade gesagt, ich bin da akademisch dran gegangen. Ich würde sagen, ich bin da sehr strukturiert dran gegangen, weil ich habe erstmal überlegt, wie ist eigentlich die Anatomie eines Buches? Gibt es sowas wie eine Anatomie eines Buches? Das heißt, wie wird ein Buch aufgebaut? Da habe ich mich sehr, sehr lange mit beschäftigt. Und wenn man sich da gibt es auch sehr viele Standardwerke. Das ist so. Das heißt, wo Wendepunkte sind, wo man Hinweise hinlegt. Dann gibt es so, wie gerade schon mal erwähnt, dieses Wort Katalysatoren, die Themen beschleunigen zu einem Wendepunkt. Und das kann man wirklich, ein Buch kann man, wie eine Architektur kann man wirklich bauen. Ja?
Es gibt ja auch so ein Studium, das heißt die Schule des Schreibens. Das kann man als Fernstudium machen. Du hast dir das dann so selber beigebracht.
Ja, sozusagen. Also das kommt ja viel aus dem klassischen Storytelling und auch aus Hollywood-Filmen. Da gibt's so Standardwerke und im Prinzip kann man das für sich übersetzen. Also ich meine, das ist auch keine Raketenwissenschaften. Da gibt's 3-4 gute Standardwerke und wenn man die liest und da die Essenzen für sich rauszieht, dann braucht es jetzt nicht viel, um das für sich zu übersetzen. Nur man muss es dann auch wirklich machen. Das heißt, der Klassiker ist, nach 25% des Buches kommt der erste große Wendepunkt. Nach 50% der weitere große Wendepunkt, da findet dann zum Beispiel die Emma Erdmann dann diese 39a-Liste zufällig. Ja, und das ist um 50% des Buches. Ich glaube, genau wird es 53-54% sein. Aber das kann man schon wirklich designen. Das heißt, das Buch ist jetzt nicht so gewesen, ich schreibe mal los und mal gucken, was passiert. Das passiert, glaube ich, auch bei ganz vielen Autoren nicht so. Sondern ich habe wirklich das komplett designt, wie was funktionieren hat, sodass ich am Ende genau wusste, was passiert in welchem Kapitel, sodass ich es einfach hinterher nur noch schreiben musste.
Ja, und als du es dann fertig hast, also ich kenne das ja selbst, dann hat man das fertig geschrieben und sagt sich, super, ne? Ist ein tolles Buch. Also das Papier ist ja auch sehr geduldig, also man hat das dann so gemacht und sagt sich, so, jetzt ist es doch auch garantiert ein Bestseller. Du hast dich aber dafür entschieden, ich glaube, man kann es bei Amazon bestellen, ja. Aber als Book on Demand das Ganze rauszubringen. Ganz genau. Warum?
Nun, es ist ja so, man kann sagen, jeder träumt davon, das über einen Verlag zu machen. Und heute funktioniert es ja nicht so, dass man dann das Buch zum Verlag schickt und dann meldet sich einer. Die ertrinken ja an Bewerbungen. Das heißt, heutzutage läuft das ja, wenn man zu einem Verlag will, über einen Literaturagenten. Das ist wie so ein Gatekeeper, wie so eine Schleuse. Und das habe ich erst auch gemacht. Ich habe mich mal bei einigen wirklich Literaturagenten beworben sozusagen. Das ist, als wenn man sich für einen Job bewirbt. Man muss dann wirklich 30 bis 50 Normseiten, das ist so ein bestimmtes Format, muss man da hinschicken, Autorenvita, man muss ein Exposé von maximal 2 Seiten als Zusammenfassung des Buches liefern. Und das habe ich dann auch getan. Und wenn man nichts von denen hört, was in der Regel ist, ist das eine freundliche Absage. Wenn man eine personalisierte Absage bekommt, ist das schon fast ein Ritterschlag. Und wenn sich jemand meldet, dann kann man in Luft springen. Und in der Tat habe ich mit 2 engeren Kontakt gehabt. Aber es hat irgendwie dann auch nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl, ich würde das nicht nur von meiner Seite, sondern von der anderen Seite auch. Ja, und dann bin ich den Weg des Selbstverlages gegangen, den es heute Gott sei Dank gibt, den man so machen kann.
Das heißt, du hast das Buch selbst lektoriert, du hast das Cover designt. Ich muss dazu sagen, es sieht echt professionell aus. Also es erkennt man jetzt nicht als Book on Demand, sondern es sieht aus, als wenn es wirklich in einem großen Verlag rausgekommen wäre. Hast du das alles alleine gemacht oder hattest du da Leute an der Hand, die dir geholfen haben?
Also ich bin da sehr professionell dran gegangen. Ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe mir für alles wirklich professionelle Unterstützung geholt. Ich habe mir eine Cover-Designerin geholt, die auch wirklich für die ganzen Verlage arbeitet. Die habe ich recherchiert. Ich habe mir eine wunderbare Lektorin gehabt, die mein Buch durch die Mangel genommen hat und ich sag mal so sagrotanisiert und nochmal auf 90 Grad gewaschen hat und ganz viele Überarbeitungsmöglichkeiten gefunden hat. Da war ich sehr dankbar für. Ich habe auch sehr, ich sag mal, hörerzentriert gearbeitet. Ich habe am Anfang viele Testleser gehabt, eine gute Handvoll Testleser, die auch nicht aus meinem persönlichen Umfeld kamen, wo ich Feedback eingeholt habe. Also Hörerzentrierung war mir da sehr wichtig. Hörer, ich bin schon wieder beim Radio. Leserzentrierung war mir da sehr wichtig. Das heißt, ich habe wirklich eine Expertin gehabt fürs Cover, eine Lektorin gehabt. Ich habe eine Expertin für Buchsatz gehabt, für Korrektorat. Das heißt, ich habe eigentlich das gemacht, nur in Einzelbeauftragung, was ein Verlag mir abgenommen hätte. Das heißt, es ist ja auch da, der Anspruch bei mir ist nicht, ein Buch rauszubringen und ich mache das mal eben so, sondern dafür, das kennst du ja selbst, da geht viel Fleiß und Energie und Arbeit rein. Also habe ich mir für jeden Baustein, den man für eine Buchveröffentlichung braucht, habe ich mir professionelle Unterstützung gesucht.
Das hat doch bestimmt auch richtig Geld gekostet, oder?
Ja, man braucht schon ein bisschen Budget, das ist schon wahr. Ja, also nur mal so jetzt so ein Beispiel, eine Lektorin oder ein Lektor nimmt so zwischen 4 und 8 € pro Normseite. Normseite, das sind etwa so 1800 Zeichen pro Seite. Je nachdem, was für eine Qualität auch das Basismanuskript hat, also wie viel daran zu tun ist. Sondern muss man natürlich, wenn man jetzt, das kann man ja hochrechnen, ist ja ein bisschen 1x1, wenn man jetzt irgendwie 300 Seiten oder 350 Seiten hat, kommt da allein fürs Lektorat schon was zusammen. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist es einem das wert? Also möchte man das einfach, um dann auch zufrieden mit einem Produkt hinterher zu sein, wo man sagt, das gibt man vielleicht auf dem Markt und guckt, wie das ankommt. Und ein bisschen Budget muss man schon haben.
Jetzt ist es seit ein paar Wochen bei Amazon zu bestellen. Hast du schon Feedback oder hast du schon Zahlen? Kannst du schon sagen, wie es angelaufen ist?
Ja, das ist ja das Unglaubliche. Man kann ja tagesaktuell sehen, was da passiert. Also es gibt tagesaktuell Käufe. Es gibt bei Amazon zu kaufen. Ich habe auch bisher zwei Buchverlage in Dortmund, also wo es auch im lokalen Handel zu kaufen ist. Einmal im Kaiserstraßenviertel und einmal in Dortmund-Mengede, wo es das zu kaufen gibt. Ich kann jeden Tag sehen, was verkauft wird. Und das Interessante ist, es ist so ein grobes Pareto-Prinzip, so 80-20. Man sieht, 80% sind etwa E-Books und 20% Taschenbücher, die verkauft werden. Und natürlich muss man sich dann auch um selber Marketing kümmern, ne? Also, wo man sagt, was macht man jetzt? Macht man jetzt hier im Amazon-Bereich so Product Placement, dass man Werbung dafür macht? Wo sind vielleicht gute Newsletter? So wie heute kann man irgendwie Kolleginnen oder Kollegen ansprechen, wo man dann vielleicht dann auch noch ein bisschen öffentliche Unterstützung bekommt. Oder geht man wie in den lokalen Handel rein? Also es gibt ja verschiedene Sachen, dass man so eine Art Cross-Channel-Marketing macht, was dann gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ein bisschen ist ausprobieren. Aber wichtig ist, dass das irgendwie so auch ein bisschen datengetrieben ist. Das heißt, man kann auch über die ganzen digitalen Maßnahmen kann man sehr gut sehen, wie was performt. Macht das dann Sinn? Hört man damit auf? Passt man das an? Also das kann man wunderbar machen.
Also ich kann dir die Geschichte erzählen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen die Nora Benrath im Podcast mit ihrem Buch Eskalation. Und tatsächlich hat ganz zufällig ihre alte Lehrerin den Podcast gehört. Und die wohnt inzwischen in Italien und wurde dann eingeladen, nach Warendorf in ihre alte Schule zu kommen. Und hat also ihre erste Lesung nach Corona an ihrer alten Schule gemacht, dank Nachts im Buchladen. Also es läuft manchmal.
Ja, solche Dinge sind natürlich herrlich, ne? Die sind natürlich wunderschön, wenn solche Sachen dann zustande kommen. Also ich habe auch schon das eine oder andere Feedback von früheren Klassenkameraden, die man irgendwie 30 Jahre aus den Augen verloren hat. Mensch, ich habe gehört und gesehen und wie auch immer. Da ergeben sich dann ganz zufällige Verbindungen wieder. Sowas ist natürlich dann wirklich herrlich.
Wie ist das denn bei dir? Du bist ja noch in einem anderen Job und auch nicht einfach so irgendein Job, sondern so einer, der auch relativ viel Zeit frisst. Guckst du den ganzen Tag immer auf die Zahlen und hast auch wirklich so im Hinterkopf, ach, und wenn es gut läuft, ne, dann werde ich Bestseller-Autor? Oder schiebst du das jetzt in deinem normalen Alltag eher weit weg, was da weiter mit dem Buch passiert?
Also es ist natürlich, ich sag mal bewusst, so eine naive Romantik, dass man jetzt sagt, man ist jetzt der neue Bestseller-Autor oder irgendwie der Fitzek der Zukunft oder ein Andreas Gruber oder wie auch immer, ja. Also dieser Naivität erliege ich nicht, ja. Also ich glaube, ich gehe da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dran. Das ist eigentlich, glaube ich, auch sinnvoll. Und ich habe auch vor, das weiter zu betreiben. Und du hast recht, ich habe einen normalen Beruf, wie jeder andere auch. Ja, weil es gibt, das ist wie so die Spitze des Eisberges, die von Autoren leben können. Das muss man wirklich mal so sagen. Also ich kenne ganz viele, die schreiben, die auch Self-Publisher sind oder wie auch immer. Und die wirklich, wirklich sich ganz viel Mühe geben, aber auch keinen Durchbruch schaffen. Und es gibt ganz wenige, die richtig gut damit Geld verdienen oder wie auch immer. Also für mich ist das momentan wie so ein Pilot gewesen, kann man sagen, um das auszuprobieren, um Feedback zu bekommen und dann zu gucken, wie geht die Reise weiter. Weil du hast recht, ich habe natürlich einen ganz normalen Job und der nimmt mich auch jeden Tag 8 bis 10 Stunden in Anspruch. Und dann gibt's halt die Randzeiten, wo ich mich dann mit meinem Buch, meinem Projekt beschäftige. Und das ist in der Regel nach 22 Uhr oder am Wochenende, weil das muss man ganz ehrlich sagen, weil da ist sonst kaum noch Zeit dafür, sofern mich die Familie lässt. Ja, weil die will ja auch noch ein bisschen Zeit haben.
Stimmt, die will auch ein bisschen Zeit haben. Also ich habe die letzten Tage mit deinem Buch verbracht und das war natürlich jetzt gerade lustig, als wir uns gesehen haben als Radio-Nerds. Ich habe festgestellt, in deinem Buch ist einer, der heißt Jim Kerr und der heißt wie der Sänger von Simple Minds. Das wusstest du aber gar nicht. War ein Zufallstreffer, ne?
Das war ein Zufallstreffer. Ich habe es gerade schon erzählt, ja, weil ich habe natürlich, man entwickelt ja Charaktere und dann sucht man nach Namen. Und das war relativ simpel. Da habe ich nach den meisten Namen, amerikanischen Namen geguckt, weil das ein Amerikaner ist, ja. Ja, und da ist mir der Name einfach eingefallen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nicht weiß, wie die Frontsänger von Simple Minds heißen oder sowas, ja, ist nicht schlimm.
Radiomann, der das nicht weiß, Manometer.
Ja, das stimmt. Mea culpa. ist so, der heißt dann genauso wie der Frontsänger von Simple Minds, aber war mir nicht bewusst,
das stimmt. Das wäre jetzt natürlich, du hast mir Bücher mitgebracht zum Verlosen, ne? Das wäre jetzt eine coole Frage gewesen, aber die können wir ja nicht nehmen, weil die kann man ja erst beantworten, wenn man das Buch gelesen hat, ne? Also du hast 5 Bücher mitgebracht und hast gesagt, hier bei Nachts im Buchladen darf ich die verlosen.
Das stimmt.
Soll ich da eine andere Frage zustellen?
Wenn man jetzt aufgepasst hat, wüsste man, was das ist. Ja, also du kannst auch eine andere Frage stellen. Ja, aber zum Beispiel, in welcher Stadt spielt ihr?
Das ist doch mal, guck mal, das kann man auch, wenn man quasi beim Joggen den Podcast gehört hat und vielleicht nebenbei noch mal gesaugt hat oder so mitbekommen haben. In welcher Stadt spielt die Volontärin von Stefan Cornelissen, der hier gerade zu Gast ist? 5 Bücher. Und ich setze noch einen drauf, die kannst du eben noch signieren. Ja, gibt's ja zu verlosen. Und die ersten 5 Leute, die mir eine Mail über Instagram oder Facebook oder über die Shownotes schicken, gewinnen einmal die Volontärin. Wo spielt das Buch? Ich sag mal so, ich wohne in Hamm, das Buch spielt in der Nähe. Und dann wünschen wir...
Ja, viel Spaß beim Lesen. Ich freue mich auf jedes Feedback und tolle Nächte.
Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem Buch. Ich hoffe, dass das sich so viral weiter verbreitet. Und da gibt es ja auch immer wieder die tollsten Geschichten. Also ich drücke dir die Daumen.
Ja, super. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Ja, immer wieder gerne.